Wir sprechen vom Weg zur Erneuerung des persönlichen Glaubenslebens, des eigenen geistlichen Lebens. Vorausgesetzt ist, dass wir solches geistliche Leben haben, dass wir zu neuem Leben gelangt sind durch die Wiedergeburt, die wiederum nur geschehen kann, wenn wir in Buße und Reue, aber auch im Glauben und Vertrauen zu Jesus Christus kommen und ihn annehmen als persönlichen Herrn und Erlöser. Wir begannen, den Weg zur persönlichen Erneuerung zu beschreiben damit, dass wir sagten, Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden. Als da sind das eigene Ich, wir selbst müssen aus dem Wege geräumt werden, wenn wir erneuert werden sollen. Wir selbst müssen aufhören, uns für etwas zu halten, uns zu rechtfertigen oder andere herunterzusetzen oder abzusetzen. Wir selbst haben hier uns für gestorben zu halten. Zweitens, wir haben Jesus Christus wirklich als Herr in unserem Leben anzuerkennen, das heißt unseren Widerstand gegen die Herrschaft Gottes aufzugeben, die sich bemerkbar macht im Worte Gottes. Die Frage ist, welche Rolle spielt das Wort Gottes, was Herrschaft betrifft in unserem Leben? Jesus Christus, ist er unser Herr? Der Heilige Geist, ist er unser Herr im alltäglichen Leben? Und zuletzt sprachen wir von der Lieblosigkeit. Diese muss erkannt werden und aufgegeben werden. Hier hakt es wohl am meisten. Hier ist eine sehr sensible Stelle, die wir nun wirklich uns zeigen lassen müssen. Das kann durch das Wort und durch den Heiligen Geist geschehen. Wenn wir nun eingesehen haben, wo unsere Not liegt, beim einen liegt sie hier, beim anderen liegt sie dort, mehr hier und mehr dort. Aber wie immer auch die Not sein mag, wie immer auch das Hindernis aussehen mag, es wird aus dem Weg geräumt in der Gegenwart Gottes. Und das ist, was wir heute zuerst betonen wollen. Den alten Menschen ablegen, und das ist das Hindernis, wovon wir gesprochen hatten, in diesen verschiedenen Formen, nach Epheser 4, Vers 22, den alten Menschen ablegen kann man nur in der Gegenwart Gottes. Wir müssen zu ihm ins Licht treten mit unserem Versagen. Es ist ja leicht, diese Dinge hier zu sagen. Die Frage ist, was geschieht in unserem Innern, während wir jetzt hier sitzen, wenn wir aus der Tür herausgehen, wenn wir auf die Fahrt heute Nachmittag gehen, wenn wir nach Hause kommen, wird etwas Neues geschehen? Es wird nicht geschehen, wenn wir diese Worte aus der Heiligen Schrift nicht ernst nehmen, wenn wir uns selbst immer noch wichtig nehmen, wenn wir Gott nicht weiterhin wichtig nehmen, wie wir ihn bis jetzt nicht wichtig genommen haben, wenn wir weiterhin unsere Lieblosigkeiten beibehalten. Es muss dazu kommen, wenn es neu werden soll, dass wir in die Gegenwart Gottes treten und anfangen, Sünden zu bekennen. Hiervor schrecken viele Christen, Gläubige, zurück. Aber ich lese einige Worte aus 1. Johannes, Kapitel 1. Aus dem ersten Brief des Johannes, Kapitel 1, die Verse 5 bis 9, die uns die Wichtigkeit hiervon zeigen. Dies ist die Botschaft, auf die ihr euch verlassen könnt, die wir von ihm gehört haben und euch weitergeben. Das griechische Wort für Botschaft, das hier gebraucht wird in Vers 5, ist dasselbe Wort, das für Verheißung gebraucht wird. Hier bedeutet es weniger Verheißung, aber der Kernsinn ist derselbe, nämlich ist es ein Wort, auf das man sich verlassen kann. Und das ist ja eine Verheißung, eine Aussage, auf die man sich verlassen kann. Johannes sagt, wir haben ein Wort an euch weiterzugeben und das ist zuverlässig, das habt ihr ernst zu nehmen, das ist wichtig, darauf könnt ihr euch verlassen, das kommt von Jesus, das ist wichtig. Und jetzt kommt er mit einem der ersten Aussagen in seinem Briefe, diesen Kernaussagen, die er in seinem Brief immer wieder erwähnt. Zwei in der Hauptsache, es sind auch andere, die sich darum drehen. Der erste Brief des Johannes ist sehr schwer einzuteilen, zu gliedern. Aber es gibt zwei Hauptgedanken, um die sich das Material in diesem Brief kreist. Und diese zwei Gedanken sind erstens, Gott ist Licht, hier in Vers 5, und zweitens, Gott ist Liebe. Diese zwei Ausdrücke zeigen uns den Charakter Gottes. Johannes hilft den Gläubigen, an die er schreibt, dadurch, dass er ihnen Gott zeigt. Und uns wird geholfen, wenn unsere Augen aufgehen für das, was Gott ist. Gott ist unsere Hilfe. Und es gilt zu erkennen, wer Gott ist. Dort ist unsere Hilfe verankert. Dort ist unsere Rettung. Unsere Rettung liegt darin, dass wir erkennen, wer Gott ist. Gott ist Licht, sagt Johannes. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist eine Botschaft, die wir euch weiterzusagen haben. Wir haben sie von ihm gehört und das Wort für weitergeben oder sagen, ist hier ein Wort, das Reportage oder Berichten bedeutet. Ich bin bei Jesus gewesen und ich komme jetzt zurück. Das ist wie ein Bote, der hingegangen ist und wieder zurückkommt mit einer Botschaft. Ich komme jetzt zurück, ich bin bei Jesus gewesen, ich war sein Jünger und komme jetzt zurück und berichte, was er mir aufgetragen hat, euch weiterzugeben. Und was ist dieses Wort? Gott ist Licht. Das heißt, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist groß, Gott ist hell und herrlich. Gott ist Licht. Und, jetzt typisch hebräische Ausdrucksweise, es muss noch einmal gesagt werden, in etwas anderer Form, sodass man es auch wirklich mitkriegt. Wenn man jetzt sagt, Gott ist Licht, wie kann man es noch sagen? Gott ist Licht ist die bejahende Form. Ich kann es auch noch sagen, in einer verneinenden Form. Dann muss ich das Umgekehrte verneinen, nämlich, dass Gott nicht Finsternis ist, beziehungsweise, dass in ihm keine Dunkelheit ist. Beides sagt dasselbe. Das erste Gebot ist auch so formuliert. In 1. Mose, in 2. Mose 20 ist das erste Gebot in verneinender Form ausgedrückt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn Jesus das erste Gebot zitiert, dann zitiert er aus 5. Mose. Es ist dasselbe Gebot, aber dort in bejahender Form. Was heißt es, keinen anderen Gott neben Gott zu haben? Das heißt, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Die Liebe zu ihm nicht mit anderen Göttern zu teilen. Es ist also dasselbe. Hier haben wir diese Art von Aussage. Einmal in bejahender Form, dann in verneinender Form, damit es auch ja bleibt, damit es auch sitzt. Mit anderen Worten, wir haben es ernst zu nehmen, was hier gesagt wird. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Schlussfolgerung, wir haben es ja mit ihm zu tun. Wir sind ja auch da, nicht nur er. Wenn es heißt, Gott ist Licht, dann soll uns das etwas sagen, denn ich bin ja schließlich hier im Raum und will eine Hilfe haben davon, nicht wahr? Diese Information, Gott ist Licht, soll mir etwas bedeuten. Jetzt Vers 6 also. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, mit Gott, dann müssen wir uns sagen, mit wem wir Gemeinschaft haben. Denn wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der Licht ist. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln oder wir gehen, wir schreiten in der Finsternis, das stimmt nicht. Ich kann nicht sagen, ich habe Gemeinschaft mit einem Gott des Lichts und dann noch immer in der Finsternis leben. Denn wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe, dann sage ich, ich bin in seiner Nähe. Wir tauschen uns auf. Aber bei Gott ist keine Finsternis. Etwas stimmt da nicht. Entweder oder. Heute denkt man nicht mehr, nun, es gibt noch, Gott sei Dank, so ein bisschen Denken, aber die heutige Tendenz zu denken ist diese, dass man aufhört, entweder oder zu sagen. Denn, und dazu hat beigetragen der östliche Einfluss, der Einfluss des östlichen religiösen Denkens, wo alle Gegensätze aufgehoben werden, schlussendlich zugunsten eines Allseins. Es gibt letztlich nur ein Sein. Im Hinduismus heißt das Brahman. Alles ist eins. Und dieses Gedankengut, diese Denkart macht sich sehr zu Hause unter uns. Alles ist irgendwie doch dasselbe. Die neue synkretistische Welle, das heißt, wo alle Religionen zusammenschmelzen, ist auch auf dieser Linie. Man hebt Gegensätze auf. Das macht sich im Alltag und auch im Fernsehen, im Radio bemerkbar dadurch, dass man ernst meint mit der Aussage, wir haben doch alle nur denselben Gott. Es geht jetzt weiter so, dass auch nicht nur die Katholiken und Protestanten denselben Gott haben und sich also tolerieren müssen, sondern auch die Moslems unter uns, die Türken und auch die Mohammedaner unter uns und andere. Wir haben doch schließlich denselben Gott. Und es gibt jetzt eine weiche Toleranzwelle, die aufgehört hat zu fragen, was ist letztlich Wahrheit? Und unsere Konsummentalität hat uns weich gemacht, zu Schokoladensoldaten gemacht, die in der Hitze der Sonne einfach zerschmelzen. Und wir haben nicht mehr den Mut, Nein zu sagen, zu dem, wozu wir Nein sagen sollten. Hier im ruhigen Westen müssen wir Ja sagen zu dem, was gegenübersteht. Nur draußen, wo man kennt, da darf man revolutionieren. Ja? Es ist immer irgendwie doch inkonsequent. Aber wir sollen ruhig Ja sagen dazu, dass jene kämpfen dürfen. Wir sollen also zu allem Ja sagen. Es sind alle Widersprüche aufgehoben. Diese Denkweise hat Francis Schäfer in seinen Büchern in ihrem Ursprung sehr deutlich erhellt und zeigt, woher das kommt. Warum das so ist, dass wir heute nicht mehr in Widersprüchen zu denken vermögen. In der Bibel ist das noch so. In der Bibel kann man sagen, schwarz ist schwarz und weiß ist weiß. Aber in der Bibel steht auch geschrieben, was auch wirklich zusammengehört, wo keine Kluft dazwischen sein darf. Wir können also nur die Wahrheit in der Heiligen Schrift finden und wissen, was gehört nun wirklich zusammen? Wo sind keine Gegensätze? Aber auf der anderen Seite, wo sind Gegensätze? Wo muss man Nein sagen und nicht Ja? Und Johannes sagt, Finsternis und Licht reiben sich nicht. Paulus hat das auch gesagt. Was hat Finsternis für Gemeinschaft mit dem Licht und Licht mit der Finsternis? Wenn das Licht zur Finsternis kommt, dann kann die Finsternis höchstens weichen. Aber es kann keine Vermengung geben. Es kann nicht dasselbe sein. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit einem Gott des Lichts und wir leben in Dunkelheit, in Finsternis, dann lügen wir. Und hier haben wir einen Mann, den nennt man gewöhnlich den Apostel der Liebe, aber er ist nicht ein Apostel der Liebe, weil er weichlichen Charakters ist, sondern weil er aufgehört, seine Donnernatur aufzugeben. Denn er war ja ein Donnersohn mit seinem Zwillingsbruder Jakobus zusammen. Und er hat diese aufgegeben in der Begegnung mit Jesus Christus. Und Jesus Christus hat er lieb gewonnen. Aber nachdem er in Liebe zu Jesus Christus versöhnt worden ist, kommt er wieder zurück in die Welt, blickt jetzt aber die Welt an, sieht die Welt an mit den Augen von Jesus Christus und da spricht er nicht nur von Liebe, sondern auch von Licht, von Heiligkeit. Dieser Apostel ist ein ausgeglichener Apostel. Er ist nicht nur ein Apostel der Liebe, sondern ist wirklich auch ein Apostel des Lichts. und sagt, dann lügen wir. Er kann immer noch sagen, man hat gelogen. Lüge und Wahrheit sind nicht dasselbe. Gelogen hat man, wenn man etwas gesagt hat, dann hat das der Wirklichkeit nicht entspricht. Und wir tun nicht die Wahrheit. Wir haben also zweierlei getan. Wir haben gesprochen und gehandelt. Wir haben eine falsche Aussage gemacht, wenn wir etwas behaupten, was nicht wahr ist. Und schon vor dem haben wir ja nicht, da haben wir verkehrt gehandelt. Wir leben in der Finsternis und wir wandeln nicht im Licht. Aber es gibt die Möglichkeit, dass es anders wird, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, wir haben Fortschritte zu machen. Unsere Art von Existenz ist eine sich bewegende. Wir bleiben nie auf einem bestimmten Punkt stehen. Wir schreiten durch Geschichte, durch Raum und Zeit. Auch während wir hier sitzen, zerfließen Minuten. Das ist, weil die Sonne um die Erde geht, beziehungsweise um die Sonne. Man hat sich noch nicht ganz geeinigt, aber auf jeden Fall verändern sich die Lage, verändert sich die Lage der Bälle im All, der Planeten und so weiter. Und es bewegt sich alles. Alles ist in Bewegung. Aber Gott ist nicht ein sich verändernder Gott. Gott kann in der Geschichte handeln, aber er selbst ist immer derselbe. Deshalb sagt Johannes, wir wandeln im Lichte, wie er im Lichte ist. Es geht hier einfach darum, dass wir keine Finsternis bei uns haben sollen, so wie bei Gott keine Finsternis ist. Wenn wir im Lichte wandeln und alle Finsternis verscheuchen, so wie keine Finsternis in ihm ist, sondern nur Licht, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft. Dann und nicht anders. Wenn wir Sünde aus dem Weg geräumt haben, alle Dunkelheit, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Ja, wie kann auch Sünde da sein, wenn wir im Licht sind? Ist das nicht ein Widerspruch? Das Herrliche ist, dass Gott uns in sein Licht gestellt hat, in seine Gemeinschaft genommen hat. Und grundsätzlich sind wir im Lichte, weil wir in Jesus sind. Jesus ist das Licht der Welt und wir sind in ihm. In ihm sind wir angenehm. Aber weil wir immer noch in einer dunklen Welt leben, kommen Schattenseiten unseres Wesens hervor, während wir im Lichte wandeln. In diesem Schritt mag, was mein Bewusstsein von mir selbst betrifft, alles hell sein. Im nächsten Schritt kann schon wieder eine dunkle Seite da sein. Wenn ich aber in der Gegenwart Gottes lebe, wird diese Dunkelheit vom Licht, weil ich ja in der Gegenwart Gottes lebe, erhellt werden. Ich sehe, aha, das ist Dunkelheit. Ich bekenne es gleich und das Blut Jesu Christi reinigt mich gleich. Johannes sagt hier also, wie das normale Christenleben verläuft. Hier ist das Leben. Stellen wir uns in das Licht grundsätzlich, dann sind wir Leute, die ständig, sobald das Dunkle aufkommt, reinigen können. Dann sind wir solche, die dieses Dunkle gleich aus dem Weg räumen können. Es kommt vor, unsere dunklen Seiten kommen vor. Mit jedem Schritt kann etwas Neues auftreten, aber ich kann es wieder erhellen. Also, wenn wir im Lichte wandeln, fortschreiten, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Hier müssen wir nicht an eine Flüssigkeit denken, die nun unsere Sünden wegwäscht im Geiste. Es ist ein Bild aus der Natur, aber was Johannes hier sagt, ist, dass als Jesus Christus starb, dann fließt sein Blut. Das Leben ist ja im Blut, nach dem Alten Testament. Und damit steht also klar vor den Augen von Zuschauern dieses Christus am Kreuz, sein Leben fließt aus seinem Körper, und wenn er gestorben ist, dann ist er tot. Das zerflossene Blut stellt seine, oder spricht von seiner sündlosen, von seinem sündlosen Leben. Petrus sagt, dieses Blut ist das Kostbarste, das es gibt. Das ist der kostbarste Preis. Das heißt, das Leben Jesu war sündlos. Unser Leben ist nicht sehr kostbar, weil es sündig ist. Aber Jesu Leben war kostbar, war es, weil er Gottes Sohn war, weil er sündlos war. Und als er sein Blut vergoss, als Zeichen seines Todes, dann hat er sein kostbares, göttliches Leben hingegeben. Mit anderen Worten, sein Leben anstelle von unserem Leben, weil wir wegen der Sünde sterben sollten. Der Zorn Gottes gegen meine Sünde fällt auf einen Bürgen für mich, auf einen Stellvertreter von mir, fällt auf Jesus. Im Alten Testament, wenn ein Jude ein Opfer brachte, war es oft so, dass er, bevor dieses Tier getötet wurde, seine Hände auf den Kopf dieses Tieres stützen musste. Damit übertrug er einen Teil seines Gewichtes auf das Tier. Wäre das Tier nicht gewesen, da gewesen, und er hätte diese Haltung eingenommen, dann wäre er gestolpert. Das heißt, er in seinem Körper verliert das Gleichgewicht, ruht jetzt auf dem Tier. In dieser Stützposition überträgt er einen Teil seines Gewichtes auf das Tier. Mit anderen Worten, er sagt, dieses Tier trägt mich, meine Schuld. Und jetzt sieht er, wie das Tier getötet wird und zerstückt wird. Und er weiß, das, was jetzt mit diesem Tier geschieht, müsste mit mir geschehen. Es erlebt, erfährt dieses an meiner Stelle. Aber nun wusste jeder intelligente Jude, dass ein Tier nicht gleich einem Menschen ist. Jedes Opfer war also ungenügend. Und auch wenn man zu Salomos Zeiten Tausende von Lämmern und Tieren geopfert hat, das genügt immer noch nicht. Es musste noch ein Opfer kommen. Deshalb sagte Johannes der Täufer, als Jesus auf die Szene trat, schau, da ist es, da ist das Lamm Gottes, das trägt, das die Welt, Sünde der Welt hinwegträgt. Da ist ein Opfer, das kann wirklich Sünden hinwegtragen. Und hier sagt Johannes, das ist ein anderer, der Jünger, der auf diesen Hinweis von dem Täufer dann an Jesus Christus glaubt an jenem Tage, denn zwei Jünger von Johannes dem Täufer, Andreas und Johannes, als sie sahen, dass ihr Lehrer auf Jesus hinwies, den man noch nicht kannte, gingen dann ihm nach. Und Jesus dreht sich um und fragt, was sie möchten. Ja, wir hätten gern gewusst, wo sie übernachten. Und dann wusste man schon, warum sie das wissen wollten, denn sie wollten weiter mit ihm sprechen. Und er sagt, kommt, schaut, wo es ist. Und sie wurden dann Jesu Nachfolger, sie wechselten Lehrer. Warum? Weil ihr Lehrer gesagt hatte, Jesus sei der Sündenträger. Und sie wollten einen Sündenträger haben. Sie wollten jemand haben, mit dem sie, ihnen sagen konnte, wie sie mit ihrer Sünde fertig werden. Er sollte sie nehmen. Und später schreibt nun Johannes dieses Wort und sagt, der ist es. Der hat unsere Sünde auf sich genommen. Der hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Er ist gestorben an unserer Stelle. Er hat sein Blut fließen lassen. Unsere Sünden sind jetzt weggenommen, in dem Sinne, dass Gottes Zorn nicht mehr uns trifft. Wir sind jetzt freigesprochen, wenn wir im Vertrauen auf dieses stellvertretende Opfer zu ihm kommen und ihn in Anspruch nehmen. Und das geht es hier, dass wir haben hier Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Johannes sagt, wenn wir nun Gemeinschaft mit ihm haben, dann ist es so, dass das Blut Jesu Christi uns reinigt von jeder Sünde. Übrigens, wir haben Gemeinschaft miteinander, heißt Gott und wir. Denn in Vers 6 geht es darum, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir in der Finsternis dann wandeln, dann lügen wir, dann haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Aber wenn wir im Lichte wandeln und Finsternis nicht dulden, sondern wir lassen das Brot Jesu Christi uns reinigen, dann stimmt es, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben. Dann haben Gott und wir miteinander Gemeinschaft. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Jeder Sünde. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht reinigen kann. Keine. Das Blut Jesu Christi reinigt von aller, von jeder Sünde. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, sollten wir jetzt leugnen. Es geht immer noch um einen Menschen, der Dunkelheit in seinem Leben hat. Sollten wir jetzt leugnen, dass wir Sünde haben, dann natürlich ist es schlimm. Dann verführen wir uns selbst oder führen uns selbst in die Irre oder wir täuschen uns selbst. Wir lügen uns selbst etwas vor und wir sind die Verlierer. Wir können nur gewinnen, wenn wir sagen, wir haben Sünde, wenn wir Sünde haben. Sie gewinnen rein nichts, meine lieben Freunde, wenn Sie Ihre Sünde, Ihre Schuld leugnen. Versuchen wir gar nicht, uns zu rechtfertigen, wenn Schuld da ist. Auch nicht in einem kleinsten Teil wollen wir diese Schuld auf uns nehmen und dann mit zu Jesus mit ihr kommen. Denn er hat sie schon getragen. Aber nicht leugnen, dass wir Sünde haben. Dann führen wir uns selbst nur irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, Wahrheit wartet nicht, sondern Lüge wartet dann, ist dein Herr. Aber jetzt wieder umgekehrt. Das ist eine interessante Schreibweise, die Johannes hier hat. Einmal so, wie im Gespräch. Ja. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das griechische Wort für bekennen heißt, dasselbe sage. Also, wenn ich von meiner Sünde dasselbe sage, dasselbe als was? Nun, wir haben es hier mit Gott zu tun, der Licht ist, und er weiß schon, was zu sagen ist, wenn wir Sünde haben. Ja? Er sagt, das ist Sünde. Das ist gestohlen. Nicht nur genommen oder entfernt, das ist gestohlen. Das ist nicht nur das Ungeschickte gesagt, das ist gelogen. Das ist nicht nur unangenehm, das ist Lieblosigkeit. Sünde beim Namen nennen, offen sein, denn wir sind ja im Licht. Wir haben uns ja ins Licht gestellt. Und dann heißt es, von unserer bösen Tat genau dasselbe sagen, als was Gott sagt. Das ist Sünde bekennen. Viele Christen sind hier in Dunkelheit und wissen nicht, was es heißt, Sünde zu bekennen. Sie meinen, das heißt, die Hand reichen. Ja, jetzt soll es wieder beim Alten sein. Das ist nicht Sünde bekennen. Oder andere meinen, es genügt, wenn man sagt, vergib mir. Aber das ist, was anschließend geschehen kann. Aber erst muss man wissen, was zu vergeben ist. Es muss ausgesprochen werden. Dies ist es, was ich getan habe. Es muss bei Gott ausgesprochen werden in erster Linie. Und in zweiter Linie dort, wo wir es getan haben, vor Menschen. Es gibt Menschen, die weichen aus und erzählen es einem anderen Menschen und hoffen, dass er dann die Sache begleicht. Er kann nichts damit anfangen. Und wenn es auch der beste Seelsorger ist. Er sollte mich, wenn er ein guter Seelsorger ist, zu dem schicken, wo ich gesündigt habe. Da müssen wir bekennen, wo wir gesündigt haben. Es gibt Situationen, wir können nicht mehr zurück. Die Leute sind gestorben oder sind unzugänglich. Nun, dann ist es nicht möglich. Übrigens hängt auch die Vergebung zuletzt oder im letzten Endes davon ab, welches meine Einstellung zu Gott ist. Aber wenn meine Einstellung zu Gott richtig ist, dann werde ich auch das Mögliche tun, um es mit Menschen in Ordnung zu bringen. Sünde bekennen heißt dasselbe sagen darüber, was Gott sagt. Und wenn wir das tun, Vers 9, dann haben wir eine Verheißung. Dann ist er treu. Warum treu? Denn er hat etwas versprochen. Es geht hier um die Voraussetzung, dass Gott versprochen hat. Und er wird jetzt etwas tun. Er bleibt sich selbst treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir in Buße zu ihm kommen, dann ist er treu und gerecht.
so dass er uns die Sünden erlässt. Warum? Weil ja Jesus die Sünde schon für uns getragen hat. Und er könnte uns nicht mehr die Sünde vorhalten, wenn wir sie bereuen. Denn er muss das Opfer seines Sohnes ansehen. Er ist treu und er ist gerecht. Gerecht ist er nur, weil schon jemand die Strafe getragen hat, sodass er uns die Sünden erlässt. Laut dem Grundtext bedeutet Abstand nehmen. Wird auch gebraucht, wenn Leute auf Wiedersehen sagen. In Apostelgeschichte 13, wo Saulus und Barnabas die antiochische Gemeinde verlassen, steht dasselbe Wort. Sie vergaben die Leute. Das heißt, sie nahmen Abschied. Es kam ein Abstand hinein zwischen ihnen und diesen Leuten. Wenn wir vergeben oder Vergebung bekommen, dann tritt ein Abstand ein zwischen uns und der Sünde. Und wenn Gott uns vergibt, dann sagt er Adieu. Nicht Adieu, sondern das heißt also Gott befohlen und so irgendetwas nicht. Dieu ist ja Gott. Nein, was ich meine ist, also wir lassen es fahren. Er erlässt die Sünde. Erlassen heißt, er lässt sie gehen. Das heißt vergeben. So dass er uns die Sünden erlässt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vergebung und Reinigung. Heute hat man schon sehr gute Reinigungsmittel. Aber früher konnte es oft geschehen, wenn man Hausmittel nahm, um einen Flecken zu entfernen, dass ein Ring noch übrig blieb. Der Flecken war wohl weg, aber ein Ring blieb da. Wenn Jesus Christus Sünden vergibt, dann bleibt kein Ring da übrig. Er vergibt, er entfernt den Flecken und reinigt von aller Unreinigkeit, von aller Ungerechtigkeit. Alles ist weg. Es ist wie neu. Das ist Erneuerung. Den alten Menschen, mich selbst, mit allem meinem alten Wesen, mit aller Sündhaftigkeit, mit allen Versagen, allen Vergehungen, mit aller Dunkelheit ins Licht Gottes bringen, in die Gegenwart Gottes bringen. Und dort erfahren wir Reinigung. Das ist der Weg zur Erneuerung. Der nächste Schritt ist dann etwas sehr Konkretes. Wenn wir Vergebung haben für die Schuld, die zwischen uns und Gott steht, auch als Christen, und es ist etwas neu geworden, was dann? Hier möchte ich hinweisen auf Römer 12, die Verse 1 und 2. Römer 12, Vers 1 und 2. In Vers 2 steht geschrieben, werdet umgeformt oder transformiert, umgewandelt mittels Erneuerung eures Denksinnes, eures Verstandes, eures Denkorgans, eures Denkens. Erneuert. Aber was kommt zuvor? Vers 1. Ich rede euch also zu oder spreche euch zu. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ist die Tätigkeitsform desselben Wortes, das Luther mit Tröster übersetzt. Es ist ein vielseitiges Wort. An dieser Stelle geht es weniger um Trost als um Aufruf, etwas zu tun. Das Wort beinhaltet das Wort rufen, parallel rufen. Das ist so, wie wenn ich Herrn von Kähnel auf der Straße sehe und ich laufe zu ihm und gehe an seine Seite und rede nun etwas mit ihm, etwas Wichtiges. Oder er ruft mir zu und hat mir etwas mitzuteilen. Was das ist, kann verschieden sein. Wenn ich Trost brauche, kann es Trost sein. Wenn es eine Anweisung ist, kann es eine Anweisung sein. Es ist ein vielseitiges Wort. Hier meint Paulus, im Blick auf das, was ich in den Kapiteln 1 bis 11 gesagt habe, und ich habe sehr viel betreff der Sünde, die in uns Menschen wohnt, habe ich von der Barmherzigkeit Gottes gesprochen. Und ich habe euch die Barmherzigkeiten Gottes geschildert. Im Blick auf diese Barmherzigkeiten Gottes rufe ich euch jetzt zu, rufe ich euch auf zu etwas. Was ist das? Ich rufe euch also auf, Brüder, Kraft der Barmherzigkeiten Gottes, eure Leibe, euren Körper darzubringen als ein Opfer. Hier geht es nicht um ein sterbendes Opfer, obwohl wir bereit sein sollten zu sterben. Hier geht es um ein lebendes Opfer. Aber es ist ein Opfer. Wir sollen uns selbst aufgeben, unseren Körper. Der Körper hat ja mit unseren fleischlichen Trieben zu tun. Da die fleischlichen Triebe den Menschen gern bestimmen wollen. Und diese Triebe sind im Grunde dreierlei, das stellen wir fest im Garten Eden. Die Versuchung, die an Eva und Adam herankommt, ist eine dreifache. Steht dort geschrieben. Sie merkte, dass der Baum gut anzusehen war, von ihm gut zu essen, er machte weise. Dieselben drei Linien begegnen uns wieder in der Versuchung Jesu, denn derselbe Versucher kommt an den zweiten Menschen, der Jesus Christus ist. Und wiederum kommen diese drei Versuchungen an Jesus Christus heran, oder die drei Formen dieser Versuchung. Im Grunde könnten wir sie übersetzen als ein Trieb oder ein Verlangen zu genießen, ein Verlangen zu haben und ein Verlangen zu sein. Johannes sagt später in 1. Johannes 2, Vers 15 und 16, alles was in der Welt ist, ist aufzuteilen an Sündigen, ist aufzuteilen in drei. Lust ist Augenlust, Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Fleischeslust ist nicht Sexuallust. Ich weiß nicht, warum man hier das beschränkt hat auf Sexualsünde. Fleisch ist viel mehr als das. Fleisch ist unser ganzes körperliches Wesen und was damit zusammenhängt, auch das Seelische sehr oft. Und Fleischeslust heißt das, was wir gern genießen möchten. Sie möchten essen, sie möchten trinken, sie möchten in die frische Luft, sie möchten genießen. Im Grunde sind diese Dinge gut zu genießen. Gott schenkt sie uns. Aber die Versuchung zur Sünde will diese Dinge missbrauchen. Wir sind ja nie zufrieden, wir sind ja nicht ausgeglichen. Und so wird diese im Grunde ursprüngliche gesunde Lust, ein gesundes Verlangen zu genießen, zu trinken, und auch Geschlechtsverkehr zu haben oder mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Das ist ein gesundes Verlangen, aber es wird jetzt verbogen und nicht mehr im Zeichen der Gemeinschaft mit Gott getätigt. Es ist jetzt zu einer Sündenlust geworden, aber ursprünglich waren das gute Wünsche. Denn bevor Adam und Eva gesündigt hatten, hatten sie nicht gesündigt. Sie waren also sündlos. Aber sie waren dennoch fähig, verlangen zu genießen, zu verlangen zu haben und zu verlangen zu sein. Sonst hätten diese nicht angesprochen werden können. Als Adam und Eva sündlos waren, hatten sie ein gesundes Verlangen zu genießen, zu essen. Und sie sollten auch essen, nur nicht von diesem einen Baum. Als sie das Verlangen zu essen anwandten auf diesen Baum, taten sie auf Veranlassung eines Versuchers, der von außen kam. Aber als sie diesem Verlangen, dass die von außen her kam, nachgaben und aßen, diese Bewegung nehmen und essen, vollzogen. Der Mensch ist so gebaut, dass dadurch diese Versuchung in sie hineinkam, und sie formte, sodass jetzt wir geprägt sind, die verkehrte Versuchung zu genießen, ist jetzt in uns, sagt Jakobus. Wenn heute wir versucht werden, werden wir von unserer eigenen Lust versucht, nicht nur von außen her von Satan. Und wir sollten vorsichtig sein zu sagen, ah, das hat der böse Feind getan. Ja, das habe ich getan. Ich wollte essen. Ich wollte genießen. Verbotenes Essen. Und wir wollen Dinge haben, die uns nicht zustehen. Und wir wollen sein, was wir nicht sein dürfen oder können. Das sind die Versuchungen. Und nun sagt Paulus, unser Körper ist noch nicht wiedergeboren, an Jesus Christus ausgerichtet, noch nicht gereinigt. Unser Körper trägt noch diese Tendenzen in sich. Und wenn jetzt dieser Körper ein Instrument sein soll für den wiedergeborenen Geist, der ich bin, für den inwendigen Menschen, wenn der äußere Mensch ein Instrument werden soll des inwendigen Menschen, der mit Gott versöhnt ist und wiedergeboren ist, dann muss er Gott dargebracht werden. Was tue ich jetzt? Ich, wiedergeborener Mensch, bringe meinen unwiedergeborenen Körper zu Gott und sage, bitte, hier ist er. Ich habe noch Neigungen zum Bösen in mir. Ich habe noch verkehrte Wünsche. Aber ich bringe dir jetzt meinen ganzen Körper. Und jetzt können wir aufzählen, das ist eine Hilfe. Alle meine Sinne, nennen Sie die fünf Sinne, alle meine Organe, alle meine Glieder, Hände, Füße, Augen, Kopf, alles. Und dann, was Sie haben, was Sie mit Ihren Energien erworben haben, Ihr Geld, Ihr Bankkonto, alles bringen Sie Gott dar. Darbringen, als eine Gabe, als ein Opfer. Es gehört jetzt Gott. Haben Sie das mal getan? Wenn nicht, dann ruft uns Paulus heute immer noch zu, tut das. Tun wir es heute. Bringen wir unseren Körper heute Gott dar als ein Opfer. Und dann wollen wir dazu stehen und morgen von unserem Körper sagen, er gehört Gott. Und am Freitag von unserem Körper sagen, am Mittwoch habe ich meinen Körper Gott gegeben. Der gehört jetzt Gott. Und am Samstag gehört der Körper immer noch Gott. Und nächste Woche gehört er immer noch Gott. Was immer kommt, der Körper gehört Gott. Und wenn er Gott gegeben worden ist, dann kann er, so kümmerlich wie er aussehen mag, einige von uns sind älter, es ist schon manches abgestorben. Die Augen sind nicht mehr so frisch wie in der Jugend. Das Gehör ist nicht mehr so. Aber sie bringen, was sie haben, ihren Körper, nicht den, den sie mal hatten, den jetzigen, bringen sie Gott. Und dieser Körper kann dann vom Heiligen Geist gebraucht werden, als ein Werkzeug im Dienste Gottes. Und Paulus sagt, das ist nur logisch. Das griechische Wort ist genau dasselbe, das wir im Deutschen haben, logisch. Das ist Logikon. Das ist logisch, dass wir das tun. Das ist vernünftig. Es entspricht der Wirklichkeit, nämlich, dass Christus sich uns gegeben hat. Wenn Christus sich uns gegeben hat, als Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, dann geziemt es sich mir, mich ihm hinzugeben, mit allem, was ich bin. Das, sagt Paulus, geht Erneuerung voran. Dann kann mein Geist erneuert werden. Denn sehen Sie, das Denken wird gehindert durch eine falsche Auffassung von meinem Körper. Da liegen 1000 akademische Probleme an den Universitäten. Da. Weil man sich selbst für sein eigenes Eigentum hält, deshalb kann man nicht richtig denken. Und deshalb sind viele Probleme in der Gemeinde Jesu Christi. Man kann nicht richtig denken, weil der Körper nie Gott hingegeben wurde. Fangen wir an, unseren Körper Gott hinzugeben, dann wird das Denken anders gepolt sein. Es wird eine andere Perspektive bekommen. Wir sehen die Dinge in einem anderen Licht und wir werden fähig sein, erneuert zu denken und dann in der Folge umgewandelt zu werden und werden noch besser verstehen, was Gottes Wille ist und so weiter. Dann werden Dinge neu. In uns, bei uns, in unseren Familien und in unseren Gemeinden, so wie sich das schrittweise auswirkt. Hier müssen wir wieder abbrechen.